Wie ein Traum den Himmel öffnet. Vor einiger Zeit war eine Frau bei mir und suchte das Gespräch. Sie hatte einen aufrüttelnden Traum und wollte mit mir gemeinsam klären, was dieser Traum bedeutet und ob Gott da redet und was sie tun soll. Das hing damit zusammen, dass sie schon mal einen Traum hatte, 15 Jahre vorher, wo sie ziemlich deutlich Gottes Stimme gehört hatte und auch sofort wusste, was sie tun sollte. Und ihr wisst das vielleicht, wie das ist, wenn man ein Wort von Gott empfangen will oder wenn man es prüfen will, dann hilft so ein Dreischritt. Also es steht da ein Empfangen erstmal da, man hat irgendeinen Eindruck. Der zweite Schritt ist, dass man es auslegt, das ist oft sehr schwierig. Und der dritte Schritt, wenn man sich darüber klar geworden ist, ist, dass man es anwendet. Auch das ist manchmal schwierig. In der Bibel begegnen uns oft an wichtigen Stellen Träume. Man könnte sogar sagen, an entscheidenden Stellen in der Geschichte Gottes redet Gott durch dieses Medium. Ihr habt es ja vielleicht auch schon in eurem Leben gemerkt. Ich weiß es von einigen, die mir das erzählt haben. Ich nenne nur mal drei Beispiele, die ich sehr markant finde. Also denkt an die schönen Josefsgeschichten im Alten Testament. Die ganze Erzählung, Josef und seine Träume, funktioniert alles mit Träumen. Ja, also was Josef für Träume hat und wie er diese Träume im Auftrag Gottes auslegt und sich so die Geschichte Gottes schreibt. Oder ich mache einen großen Sprung ins Neue Testament, wieder zu einem Josef, und zwar Josef, dem Ziehvater von Jesus. Auch dieser Josef wird über Träume navigiert, könnte man sagen. Also als das Jesuskind da geboren wird und er nicht der Vater ist und ihm der Engel klar macht, also das ist alles richtig so und ihm auch den Weg weist, wie er dann mit dem Kind auch umgehen soll, nach Ägypten fliehen soll und so weiter. Und eine dritte Stelle, sonst lesen wir jetzt nicht hier, ein berühmter Traum, den uns die Bibel erzählt, ist im Neuen Testament vom Apostel Paulus, nämlich als er bei seinen Missionsreisen an der entscheidenden Stelle steht, nach Europa überzusetzen. Das hatte er, wir wissen es nicht unbedingt auf dem Schirm, hatte er in der Nacht einen Traum, wo dann ein Mann aus Mazedonien erscheint und sagt, komm herüber und hilf uns. Also Träume sind wichtig, Träume sind eine Möglichkeit, wie Gott redet in der Bibel und auch bei uns. Und wir schauen uns heute ein sehr bekanntes und ein sehr prominentes Beispiel an, sehr beliebt auch bei Kindern. Jakob schaut die Himmelsleiter. Und ich werde mit euch diese drei Schritte auch durchgehen. Also Eindruck, Auslegung, Anwendung, weil ich finde, das ist wichtig. Tja, wenn ihr mal einen Traum habt, dass ihr mit dem Traum auch in angemessener Weise umgeht oder jemanden sucht, der euch dabei hilft, die nächsten Schritte zu gehen. Ihr habt den Predigttext vor euch, 1. Mose 28. Ich lese nach der Basisbibel und ich werde das in Abschnitten machen und dann immer was dazu sagen. Jakob zog von Beersheba nach Haran. Unterwegs kam er an einen Ort, an dem er übernachtete. Denn die Sonne war schon untergegangen. Er nahm einen von den Steinen dort und legte ihn neben seinen Kopf. Dann schlief er ein. Ich möchte diesem kleinen Abschnitt die Überschrift geben, den Seinen schenkt's der Herr im Schlafe. Ihr kennt diesen Psalm. Nächste Woche werdet ihr dazu übrigens mehr hören. Das ist nicht nur eine Redewendung, sondern sie macht etwas sehr deutlich, was für unser Glaubensleben wichtig ist. Wir können Gott ja aktiv suchen. Das tut ihr, wenn ihr in den Gottesdienst kommt. Das tun wir, wenn wir Gott im Lobpreis suchen. Das tun wir, wenn wir beten. Das tun wir, wenn wir Bibel lesen und da ja auch bitten, Gott, zeig dich, gib mir ein Wort. Aber es gibt genauso diese Situationen und die sind wichtig. Dafür ist der Schlaf so wichtig, dafür sind die Träume so wichtig, dass wir gar nichts machen können, dass wir passiv sind, dass wir ja nicht senden, sondern einfach auf Empfang gestellt sind. Und deswegen hat auch das Schlafen mitunter eine geistliche Bedeutung, weil Gott dann durch Träume reden kann. Und das geschieht hier bei dem Jakob. Ich möchte nur noch mal kurz die Situation vor Augen malen. Es ist eine wunderbare Geschichte, deswegen ist es auch gut, sie den Kindern zu erzählen. Ich liebe sie auch, also sie auch auszuschmücken und alles Mögliche. Trotzdem muss man wissen, die Umstände, wie Jakob sich da hinlegt, das war kein gemütliches Naturcamping, romantisch, Sternenhimmel und so, sondern Jakob war in einer sehr aufregenden und aufwühlenden Situation. Er hatte sich mit seinem Bruder Esau überworfen und Esau war so wütend geworden, dass Jakob um sein Leben fürchten musste. Er hatte seinen Vater betrogen, er hatte den Segen erschlichen und jetzt muss er fliehen und geht weit weg, rennt weit weg aus seiner Heimat. Er ist Flüchtling, er weiß nicht, was passieren wird. Erst 20 Jahre später wird er wieder in sein Heimatland kommen und in so einer Situation ist Jakob also unterwegs, legt sich hin, nimmt einen Stein, wie das als Kopfkissen geht, keine Ahnung, aber er hat fest geschlafen und schläft ein und jetzt setzt diese Situation ein, die ich jetzt vorbereiten möchte, den seinen schenkt der Herr im Schlaf, das ist so eine Situation, er hat sie gar nicht gesucht, wir wissen nicht, was er gedacht hat, wir wissen nicht, wie es ihm ging, aber Gott schenkt sich, Gott redet im Traum. Und jetzt kommt unser zweiter Teil, die eigentliche Rede, wie Gott zu Jakob redet und die Auslegung dazu. Ich lese weiter. Im Traum sah er eine Leiter, die von der Erde bis zum Himmel reichte. Auf ihr stiegen Engel Gottes hinauf und herunter. Plötzlich stand der Herr vor ihm und sagte, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Sie werden so zahlreich sein wie der Staub auf der Erde. Du wirst dich nach Westen und Osten, nach Norden und Süden ausbreiten. Durch dich und deine Nachkommen sollen alle Völker der Erde gesegnet sein. Siehe, ich bin bei dir und behüte dich überall, wohin du auch gehst. Ich bringe dich zurück in dieses Land. Ich werde dich nicht verlassen, bis ich vollbringe, was ich dir verheißen habe. Was für ein Traum. Ich habe mir die Frage gestellt, und vielleicht stellt ihr euch auch die Frage, würdest du auch gern so einen Traum haben? Ich habe da ein bisschen gemischte Gefühle. Einerseits großartig, aber wir werden das nachher auch noch sehen. Jakob erschrickt auch. Er fürchtet sich auch, nachdem er wahrnimmt, was da eigentlich geschieht. Wenn wir träumen oder auch wenn in der Bibel Leute träumen, ist das häufig so, dass das Bildträume sind. Also man sieht irgendeine Szenerie, man hat vielleicht ein Gefühl, aber mehr nicht. Es ist wie ein Video ohne Ton. Also in der Josefsgeschichte ist das ganz deutlich, Altes Testament. Es werden Bilder gesehen, aber es gibt keinen Ton dazu. Also die Auslegung fehlt. Hier in diesem Fall hat es Jakob gut, also bei diesem Traum von der Himmelsleiter. Es ist also eine Bildbotschaft mit Text. Also Gott liefert an dieser Stelle gleich die Auslegung dazu. Das ist sonst nicht so einfach, also wenn wir träumen, wie das mit der Auslegung dieser Bilder eigentlich ist. Aber hier liefert Gott die Auslegung gleich hinzu. Ich möchte aber vorher noch bei diesem Bild der Leiter ein bisschen verweilen, weil es so wunderbar ist. Also, Jakob schläft, Gott redet und er sieht dieses wunderbare Bild. Es ist auch eine schöne Metapher für uns, wie das eigentlich geschieht, dass zwischen Himmel und Erde etwas passiert, dass sich der Himmel öffnet. Und wie wunderbar, dass Gott herabsteigt und mit Jakob redet. Und dass auf dieser Leiter hoch und runter dann auch die Engel Gottes gehen, dass sich also wie so ein Vorhang öffnet in die unsichtbare Welt und eben auch da diese himmlischen Lebewesen, die wir sonst gar nicht sehen, auf einmal sichtbar werden. Und dann redet Gott mit Jakob und erneuert die erneuert die Abrahamsverheißung, das war sein Großvater, und zählt dem Jakob all das wieder auf, dass er ihm zusagt, obwohl er auf der Flucht ist, obwohl er ein Betrüger ist, obwohl er so ein Schlitzohr ist, schenkt Gott ihm in diesem Traum ganz wunderbare Verheißungen, indem er eben diese Abrahamsverheißungen über dem Jakob ausspricht und eben sagt, also aus dir soll ein großes Volk entstehen, in dir werden gesegnet sein alle Völker, das Land, auf dem du liegst, das will ich dir und deinen Nachkommen schenken. Wisst ihr, warum wir bis heute über diesen Traum von Jakob nachdenken? Das geht bis in die Gegenwart. Es ist der Traum Israels. Und dieser Traum ist noch nicht in Gänze erfüllt. Aber so brisant sind solche Träume, dass sie nicht nur einmal vielleicht gelten, sondern ihre Kraft haben bis in die Gegenwart. Also, hier wird ausgelegt und Jakob weiß es danach auch, wie Gott zu ihm steht. Wir wissen nicht, warum er sich den Jakob so erwählt hat. Nach dieser komischen Vorgeschichte, wo der Jakob sich nicht in allen Teilen moralisch einwandfrei verhalten hat, aber Gott wählt, wen er will, und er segnet ihn hier mit diesem Traum. Wir kommen zum nächsten Abschnitt, den ich überschreiben würde mit, wir hatten eben die Auslegung, das wäre jetzt die Anwendung, Kraftorte. Als Jakob aus dem Schlaf erwachte, sagte er, der Herr ist an diesem Ort anwesend und ich wusste es nicht. Da fürchtete er sich und dachte, vor diesem Ort muss man Ehrfurcht haben, hier ist gewiss ein Haus Gottes und ein Tor zum Himmel. Am Morgen stand Jakob früh auf und nahm den Stein, den er neben seinen Kopf gelegt hatte. Er stellte ihn als Kultstein auf und rieb seine Spitze mit Öl ein. Jakob nannte den Ort Bethel, das heißt Haus Gottes. Zuvor hieß der Ort Luz. Dann gab Jakob ein feierliches Versprechen, Gott stehe mir bei und behüte mich auf meiner Reise. Er gebe mir Brot zum Essen und Kleidung zum Anziehen. Wenn er das tut und ich wohlbehalten zum Haus meines Vaters zurückkehre, dann soll der Herr mein Gott sein. Dann soll ein Gotteshaus an dem Ort entstehen, wo ich den Kultstein aufgestellt habe. Ich werde dir den zehnten Teil von allem geben, was du mir schenkst. Ja, jetzt kommt die Anwendung. Das ist oft übrigens das Schwierigste. Also auch wenn wir träumen und wenn wir schon so weit sind, dass wir es klar haben, wer redet hier eigentlich und was wird hier gesagt. Also wenn wir schon den Text zum Bild haben, ist das ja gar nicht selbstverständlich, wie Jakob am nächsten Morgen reagiert. Er hätte ja sagen können, aufstehen können und sagen, ach, komischer Traum, Träume sind Schäume oder irgendwie sowas. Macht er aber nicht, sondern Jakob nimmt das sehr ernst. Wir hören, wie er diesen Traum, diese Offenbarung, die Gott ihm geschenkt hat, anwendet. Und spannend zu sehen, und deswegen ist der Schlaf auch für uns so wichtig oder sind solche Botschaften auch für uns wichtig, erst der Traum öffnet Jakob die Augen für Gott. Er hat das ja vorher gar nicht gesehen. Er ist einfach nur weggelaufen vor seinem Bruder. Er ist einfach nur geflüchtet, hat sich einfach hingelegt, musste ja irgendwann mal schlafen, weil es dunkel geworden ist. Und dann, als er morgens aufwacht, stellt er rückblickend fest, der Herr ist an diesem Ort gewesen und ich wusste es nicht. Vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt. Ich glaube, das ist eine typische Glaubenserfahrung. Kierkegaard, der dänische Religionsphilosoph, hat das so schön ausgedrückt, Leben versteht man nur rückwärts, aber man muss es vorwärts leben. Das ist genau das, was Jakob jetzt hier sieht. Gott hat ihm was gezeigt, er hat zu ihm geredet und jetzt hat er begriffen, aha, das war Gott. Und das ist ein wichtiger Punkt, den vergessen wir manchmal so als evangelische Christen, wir sind da manchmal zu verkopft, vielleicht ihr nicht, aber ich zumindest, dass der Glaube und dass die Offenbarung auch mit Orten zu tun hat. Jetzt kommt die Sache mit dem Stein wieder, ja, was nicht so ein weiches Kopfkissen war. Jetzt wird ja hier sehr anschaulich geschildert, was Jakob mit dem Stein macht. Das ist deshalb wichtig, also wir müssen jetzt nicht hier Steine umdrehen und sie salben, das müssen wir nicht nachmachen, aber es geht ja darum, die Reaktion von Jakob macht deutlich, Gott hat mit mir geredet. Ich will das festhalten, ich will ihm Danke sagen und deswegen errichte ich ein Merkzeichen. Deswegen nimmt er den Stein, salbt ihn und richtet ihn auf. Es geht darum, dass wir, wenn wir Gottes Reden empfangen haben, dass wir ein Merkzeichen errichten und manchmal verbindet sich das mit bestimmten Orten und sagen, hier ist Gott, auch wenn ich das nicht wusste. Also ihr wisst, Gott kann überall sein, keine Frage. Aber ich denke, dieser Gedanke ist bis heute wichtig. Es gibt Orte, es gibt Kraftorte, da zeigt sich Gott in besonderer Weise. Ich würde euch wieder so gerne fragen, aber wir haben Kirchenkaffee und Hauskreise und keine Ahnung was. Kennst du auch solche Kraftorte? Was ist das bei dir? Ich könnte welche erzählen und ich bin mir sicher, viele von euch können auch solche Kraftorte erzählen. Also ein besonderer Ort, eine besondere Landschaft, wo ihr spürt, da redet Gott. Oder es gibt auch Orte, habe ich jetzt auch in letzter Vergangenheit erlebt, wo ja, auf einmal Träume erscheinen, die man an anderen Orten nicht hat. Ja, Gott redet, es gibt Kraftorte und Jakob stellt voll Ehrfurcht fest, das ist ein Tor zum Himmel, das ist die Pforte des Himmels, hier ist ein Haus Gottes, ich will das festhalten. Und voller Ehrfurcht, das wird ja auch deutlich, voller Dankbarkeit, setzt er ihm dieses Denkmal. Wow, ich hoffe, ihr merkt ganz viel, das ist nicht nur eine alte Geschichte von dem Jakob, sondern das ist etwas, was danach ruft, dass wir das Reden Gottes in vielerlei Weise suchen, hören, anwenden, ihm danken und das auch festhalten. Ich möchte nochmal zusammenfassen, wie Gott den Himmel öffnet, dann diesen wichtigen Dreischritt von Eindruck, Auslegung, Anwendung, den Sein schenkt der Herr im Schlaf, erstens, zweitens, wie Gott zu Jakob redet und drittens die Kraftorte als ein Ort der Erinnerung, Gott ist da, hier wohnt Gott, hier lässt er sich finden. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.